Deutschlandfunk Hörspiel.
Frau Melian, zu Beginn der Entstehung Ihres Hörstücks Jean de Nux stand wenigstens doch etwas, nämlich die Idee, mit der Barcarole zu arbeiten, mit diesem Gassenhauer, mit jener berühmten Melodie, die Millionen lieben. Was hatten Sie da vor?
Im Prinzip war es ja so, weil als die Einladung jetzt hier vom Deutschlandfunk kam, Köln ist die Ursprungsstadt sozusagen von Jacques Offenbach. Und aus dem Funkhaus oben, aus dem wunderbaren Maschinenturm, sieht man ja auch den Rhein. Und ursprünglich ist ja der Gassenhauer die Barcarole, ist die Ouvertüre der Oper Die Rheinnixen, einer der ernsten Stoffe von Jacques Offenbach. Und es lag natürlich in der Luft und da sozusagen, es lag hier einfach um den Funkturm in der Luft und im Wasser. Und da dann klar war, hier das Thema des Kongresses, des Kölner Kongresses, ist öffentlicher Raum. Und ich habe ja immer schon gerne, so blöd, wenn man sich selber so zitiert, eigentlich unsympathisch, aber ich habe ja so eine Idee über Radio machen, dass Radio oder der Hörraum, den Radio produziert, auch eine ganz wichtige Form des öffentlichen Raums, des Diskursraumes auch ist. Und damit beziehe ich mich eigentlich auf meine Arbeiten. Und dann war halt gleich so die Überlegung, da kam dann Jacques Offenbach eben ins Spiel, weil es von Anfang an, seit es in Deutschland Radio gibt, eigentlich seit der Weimarer Zeit, immer auch dann schon einen ganz vitalen Diskurs darum geht, was ist der Auftrag eigentlich vom Radio? Unterhält die Sendung oder soll sie bilden? Was ist eigentlich der Auftrag? Und das ist genau die Debatte, die wir heute auch haben. Und damals haben ja ganz berühmte Leute an dieser Debatte teilgenommen, weil es ein super aufregend neues Medium war, von ein paar Namen jetzt nur, einfach ja von Bert Brecht oder Walter Benjamin. Und da habe ich gedacht, da schließe ich einfach dran an, weil ja ein unglaublicher Druck entsteht auf diese ganzen Medien, und Radio ist ja nur ein Beispiel davon, dass einen ganz wichtigen öffentlichen Raum für mich, auch einen Meinungsraum, einen Produktionsraum, einen Diskursraum produziert, einen künstlerischen Raum, da ein Druck besteht, was findet da statt, gibt es Abschaltimpulse und so weiter. Das werden die Hörer und Hörerinnen auch alles kennen, diese Debatten. Wer finanziert das und so weiter. Und das war so der Ausgangspunkt. Und es gab eben in den 20er Jahren dann eben schon eine heiße Debatte darüber, was könnte denn Radiomusik sein? Was unterscheidet die Musik, die gesendet wird, von der, die live im Konzertsaal stattfindet? Ist da ein Unterschied? Und wollen wir da mehr unterhalten? Gibt es da einen Auftrag an die Komponisten? Und ich fand dann sehr spannend, weil um die Zeit, eigentlich genau vor 100 Jahren, wurde dann ja im Endeffekt erfunden, dass es Musiker gibt, die E-Musik machen und die U-Musik machen. Und das drückt sich in allen Kategorien nieder bis zur Bezahlung. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und da sind wir immer bei der Barcarole auf der richtigen Seite.
Das ist das A und O gewissermaßen.
Genau.
Sie sind ja nicht nur bildende Künstlerin, sondern Musikerin. Sie haben Cello studiert. Insofern liegt es ja auch nahe, sich mit diesen musikästhetischen Aspekten zu beschäftigen. Welche Komponisten sind da bei Ihnen in Frage gekommen? Haben Sie sich mit Hindemith beschäftigt, recht wahrscheinlich mit Kurt Weill? Oder auch mit Leuten wie Franz Schreker, Eduard Könicke? Und da wären noch ein paar zu nennen.
Das habe ich alles getan, aber es ist natürlich dann viel zu komplex jetzt für so eine Aufführung, die nur 50 Minuten sein kann. Und dann hatte ich die Idee, eigentlich als Kompositionsgrundlage zu nehmen, lauter Sendersignale aus der deutschen Radiogeschichte von allen Radiosendern, die wir sozusagen im deutschen Sprachraum haben, von den verschiedenen Sendern, und habe dann eine ganze riesige Sammlung angelegt. Und das ganze Hörstück ist sozusagen, hat eine Grundstruktur, die auf diesen Sendesignalen beruht. Und die sind ja sehr viele, sind mit Pauken, mit Xylophonen. Und interessant ist ja, dass die auch so mit dem kollektiven Unterbewusstsein ganz stark spielen, weil man lauter Zitate hat. Entweder aus der E-Musik oder auch aus der Volksmusik. Viele Erkennungsmelodien sind abgewandelte Volkslieder, immer so die Key-Melodie oder eben, was weiß ich, ta-ta-ta-ta oder rhythmische Strukturen, die man nur herkennt. Es ist super spannend und die liegen dem jetzt eigentlich zu dem ganzen Hörstück zugrunde und dazwischen kommt sozusagen so ein Baccarole-Motiv vorbeigeweht. Weil die Idee auch ist, dass diese Radiowelle im Endeffekt sowas ist wie eine Wasserwelle. Da überlagern sich ganz viele Wellen, die wir gleichzeitig empfangen können, auf die wir uns sozusagen einstellen, dazwischen so schaukeln können. Und es ist eigentlich wie im Wasser und es entsteht so eine Art Raum, den wir überhaupt, auf den wir irgendwie auch uns scharf stellen müssen mit unseren Antennenohren.
Welche Rolle spielt dieser Raum, das ist eine ganz vielschichtige Angelegenheit. Einerseits der Raum als Metapher, andererseits als tatsächlicher physikalischer Raum und dann wäre der Äther zu nennen, in dem sich das alles abspielt.
Genau, und ich habe jetzt mit dieser Arbeit jetzt hier für den Deutschlandfunk, habe ich sogar dann noch zwei unterschiedliche Räume. Das ist richtig spannend. So in der Form habe ich es auch noch nie gemacht, weil ich habe natürlich dieses Stück in einer gewissen Weise auch vorproduziert, sonst können wir das gar nicht aufführen. Es hat Live-Elemente, aber es besteht ja auch aus einer Installation mit sehr unterschiedlichen Lautsprechertypen. Also wir benutzen einerseits die High-End-Klassik-Anlage des Kammermusiksaals, aber wir benutzen auch mitgebrachte Trichterlautsprecher, die man im öffentlichen Raum benutzt, für Durchsagen. Und die kennen wir auch aus der ganzen moderne Geschichte, aus, was weiß ich, Charlie Chaplin geht durch den, im großen Diktator geht er durch den öffentlichen Raum, plötzlich spricht der Führer aus dem Straßenlautsprecher und hier kennen wir es an jeder Straßenhaltestelle, wenn ein Zug Verspätung hat oder sonst was. Und der hat natürlich eine bestimmte ästhetische Signifikanz auch mit für die Töne. Die verwandeln sich jetzt wieder. Ich habe schlechte Funksignale, die aus dem Radio aufgenommen sind, die habe ich versucht, wieder ein bisschen schön sauber zu machen. Die werden wieder durch sowas durchgeschickt. Dadurch entsteht natürlich im Raum, wo wir jetzt sind, im Kammermusiksaal, unterschiedliche Qualitäten, also High-End-Signale und aber auch komprimierte, durch diese Trichterlautstärken werden eben die Höhen betont, dass die Sprache sehr verständlich wird. Das macht natürlich auch was mit musikalischen Tönen und das finde ich sehr spannend. Und es ist so installiert, dass es eigentlich nicht sich an ein Publikum richtet, was nach in eine bestimmte Richtung guckt, wo jetzt zum Beispiel ein Ensemble und ein Orchester sitzen würde, sondern die ganzen Lautsprecher sind so aufgestellt, dass in der Mitte des Mischpults steht und es im Endeffekt vom Mischpult aus gesteuert ist. Es gibt sozusagen kein Zentrum. Es wird so eine Art Agora konstruiert, in der man sich bewegen kann. Und da müssen die Leute natürlich auch so lange stehen. Und der andere Raum wäre jetzt wiederum der Hörraum, der gesendet wird und wo das jetzt sehr spannend wird, weil plötzlich was ganz Neues entsteht, weil diese Lautsprecher wieder mit Mikrofonen abgenommen werden und plötzlich ein ganz neues Stück entsteht, was ganz anders klingt, als was ich sozusagen vorher mit meinen Klängen gemacht habe. Und deswegen ist es sehr spannend, wie verschiedene Orte sich da auch dann in den jeweiligen, mit den jeweiligen technischen Gegebenheiten neu manifestieren.
Die Performance im Kammermusiksaal funktioniert nicht ohne die Druckkammer-Lautsprecher, so heißen sie genau. Ja, ganz offiziell. Mhm. Und konnten Sie immer beides gleichzeitig mitbedenken? Also der andere Raum ist ja ein Raum, auf den Sie dann keinen Einfluss mehr haben. Insofern, damit beides gleichzeitig funktioniert, muss man mit vielerlei technischen Gegebenheiten umgehen, sich umhören, müsste man besser sagen?
Also ich denke, von der Vorbereitung ist es, dass man das alles mitdenken muss. Aber es sind natürlich viele Überraschungen, was ich zum Beispiel nicht so bedacht habe, dass natürlich, weil hier Live-Musiker dabei sind und diese Trichterlautsprecher ja zum Teil fast eine Art Personifizierung von einem Instrument oder von der Stimme sind, dass die natürlich auch Übertragungen dann haben und dass sozusagen plötzlich der Kammermusiksaal als Raum mitgesendet wird, was in dem Fall nicht so wäre, wenn ich die reine Studioproduktion senden würde, weil dann habe ich die Stimme ja natürlich trocken aufgenommen und ein bisschen Hall dazu gemischt. Es wird sozusagen wirklich wie ein Live-Mitschnitt und das ist interessant, weil es ja zum Teil Maschinen performen. Und da gibt es dann natürlich so thematisch auch wieder eine schöne Entsprechung zur Weimarer Zeit, aber es ist eigentlich so eine Art, es ist keine Wiederaufführung von so irgendwas, weil es ist ja alles komplett zeitgenössisch und klingt auch so, würde ich sagen. Aber es ist so eine Art Anfühlen an diese ganzen Überlegungen, Diskurse. Und wer da zum Beispiel jetzt als Beitrag sehr wichtig war für mich, war dann auch diese Texte von Walter Benjamin zu lesen, die er zum Beispiel fürs Radio produziert hat. Und die hat er zum Beispiel für einen Frankfurter Redakteur produziert, der heißt Ernst Schön und war auch Komponist. Und die sind da ganz wichtig, weil zum Beispiel sehr lustig, was dann auch als Text vorkommt, Karl Kraus hat in den 20er Jahren Lesungen gemacht von Jacques Offenbach Opern. Und zwar hat er die einfach nur gelesen, das Libretto, und der Friedrich Holländer hat den ganzen Klavierauszug dazu gespielt. Und da gibt es eine wunderbare Radiobesprechung von Walter Benjamin und der sagt, das ist so interessant, weil es ist ja sozusagen so unterhaltsam, die Musik, diese ganzen Gassenhauer. Und der Karl Kraus spricht es dann mit so einer Art sonoren Stimme, so völlig unpathetisch und hat sozusagen, es ist ein körperloses Summen, wie er diese Arien übersetzt. Und das kommt jetzt sozusagen bei mir als Textfragment immer wieder vor, dieses körperlose Summen.
Wie hat sich denn Ihre Haltung gegenüber der sogenannten angewandten Musik verändert durch dieses Projekt, durch diese Kunstaktion, Michael Emilian?
Also ich sehe mich ja eigentlich immer schon in der Nähe mehr, ich weiß jetzt nicht, angewandt würde ich ja dann eher als U-Musik wahrscheinlich sehen, oder ist das richtig verstanden? Oder was wäre angewandte Musik?
Radiomusik, ja. Genau. Die zu bestimmten Zwecken hergestellte, komponierte.
Mhm. Ja, ich habe ja auch schon Filmmusik gemacht und für mich ist Musik eigentlich auch in dem Kontext, wie ich sie produziere für meine Kunstaktionen, ist es immer ein Teil des Ganzen. Dadurch kann man das auch natürlich als was Angewandtes verstehen, weil ich sowieso natürlich ein Problem jetzt hätte, sowieso von autonomen Kunstprojekten zu sprechen, weil es immer natürlich Kontexte gibt, auf die man sich bezieht und in denen das funktionieren soll. Und bei meiner Musik ist immer eine ganz wichtige Überlegung, wie kann die Musik eigentlich einen Raum bilden, weil der Hörraum wird eigentlich von uns heute am meisten vernachlässigt. Wir gehen durch den öffentlichen Raum, wir machen alles mit den Augen und höchstens noch vom Gefühl her, wie eng es ist oder wie frei ich mich bewegen kann. Aber der Hörraum ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und da gehe ich ganz stark mit meinen Untersuchungen vor. Und da hat mich eben auch sehr interessiert, wie die Debatte war in den 20er Jahren. Was kann so ein Medium leisten? Weil das Tolle ist ja eben beim Radio, was mich eben auch interessiert, dass man sozusagen den Empfang überall haben kann, im Auto, in der Küche, wo auch immer, am Arbeitsplatz. Und gleichzeitig mischt sich das ja mit den Umgebungsgeräuschen. Und man weiß ja gar nicht, wen man erreicht. Weil wenn ich ein Konzert mache, ist es ganz klar, der Veranstaltungsort definiert auch ein bisschen das Zielpublikum. Und im Endeffekt ist es natürlich auch so eine utopische Idee der 20er Jahre gewesen, dass es jeden erreichen kann. Und theoretisch ist es ja auch möglich. Und deswegen arbeitet die Musik schon so damit, dass sie auch immer, was natürlich Jacques Offenbach der Großmeister ist, der diese Klammer zwischen E und U so besonders gut hinbekommt, dass es so eine Art Suchtmoment erzeugt, dass man dabei bleiben will, weil man irgendwie mitsummen will.
Michael Emilian, lassen Sie uns noch ein Wort über den Titel verlieren. Was hat's damit auf sich? Das Nix, man denkt ans Nichts, aber gleichzeitig doch auch, Sie haben es eingangs schon angedeutet, an die Nixen.
Genau, da sind wir wieder bei der Barcarole. Ich hatte halt über was nachgedacht, wo ich das alles zusammenbringen kann. Die Radiowelle, das Wasser vom Rhein und da ist ja immer die Nixen, die Verführung sozusagen der Sirenen sind es ja im Endeffekt oder Lorelei, diese Klänge. Und da geht es ja auch in dieser Rhein-Nixen-Oper, geht es darum, dass eben Leute ins Unglück stürzen, weil sie diesen schönen Stimmen folgen. Und in meinem Fall ist es eben dann der Nix und weil es auch das Nix sein kann, ich wollte es eben wegholen von einem weiblichen Phänomen und es eher dieses Lustige im Deutschen, dass das Nix eben auch nichts ist, zusammenbringen. Also Wasser, eine männliche Nixe, die singt. Deswegen haben wir auch eine männliche Stimme. Genau, Jean de Nix.
Wir dürfen annehmen, dass Sie kein Wachs ans Publikum verteilen zur Premiere Ihres Stücks.
Nein, sicher nicht.
Also es wird auch niemand an irgendeinen Mast gebunden.
Ganz sicher nicht. Nein, nein. Aber es sind ein paar Klänge dabei, was eben interessant ist, weil diese Radiosignale sind ja oft auch mit Frequenzen, damit sie sozusagen erkannt werden, Sinustöne oder sowas, sind ja nicht unbedingt angenehm zum Teil. Und ich habe sie versucht, mit eben echten Instrumenten so zu mischen, dass es eben auch mit diesen Klängen eine Art Wohlklang gibt oder eine Art Verführung immer wieder. Und dann gibt es aber wieder, wird das sozusagen weggezogen und es bleibt dieser reine Klang übrig, wo man dann auch natürlich wieder bei der eben Musik oder elektronischen Musik seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wäre. Und was ja auch natürlich ganz stark mit der Radiogeschichte und mit den Studios in den Radioanstalten, wo berühmte zeitgenössische Komponisten ab den 50er Jahren produziert haben, zu tun hat.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Michaela Millian.
Ja, vielen Dank.